SRF 2 Kultur.
Er ist der unbestrittene Meister der deutschen Mystik. Das jedenfalls sagt der Suhrkamp Verlag über unseren heutigen Gast in der Sendung Kontext, Alois Maria Haas. Ein großer Lehrer und Leser und Wiederleser.
Ich höre zum ersten Mal den Ausdruck Wiederleser, aber das trifft zu. Ich muss immer wieder lesen, zum Teil ziellos in Texten, aber das bringt mich auf die Spur der richtigen Deutung, hoffe ich.
Alois Haas. Er lehrte 30 Jahre lang Germanistik an der Uni Zürich. Damit prägte er ganze Generationen Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, Feuilletonistinnen und Kulturjournalisten. Als Meister Eckhart-Forscher ist Haas auch international bekannt. Am Sonntag wird Alois Haas 80 Jahre alt. Grund für mich, Judith Wipfler, den Meister in seiner privaten Bücherburg aufzusuchen. Ja, tatsächlich, in seiner Wohnung sieht man vor lauter Büchern die Wände nicht mehr. Kunstvoll sind sie aufgetürmt, umschmiegen Regale, winden sich am Kamin hoch bis an die Zimmerdecke. Freilich bleibt der Schmiene unbefeuert. Das Lesen, zumal in echten Büchern zum Anfassen und Umblättern, das bedeutet Haas alles.
Das Buch, da bin ich immer unbequem, muss mich immer auch körperlich wieder verändern, um bequemer zu sitzen. Das heißt, mein Körper muss sich laufend anpassen. Ich muss auch eine Position beziehen, wie heißt es in Betrachtungsbüchern, in einem Winkel meines Zimmers mit einem Buch in der Hand. Das ist die Höchstform der Kontemplation.
Sich vertiefen zwischen zwei Buchdeckeln, das hat für Alois Haas eine ganz eigene Qualität, eine geistige und geistliche Dimension. Die aber, so kritisiert er, drohe aktuell verloren zu gehen, wenn die Menschen immer mehr an Bildschirmen lesen, an Geräten, die gleichzeitig noch E-Mail, Telefon und Fernsehen bieten.
Die Art, wie man gebannt ist vom konkreten maschinellen Produkt, das mich verführt, zu einer vollen Aufmerksamkeit, die kontemplativ ist, in einer unsäglich für mich perversen Art und Weise.
Gegen das absorbierende Multitasking verteidigt der Germanist Haas das Nur-Lesen.
Es ist eben ein religiöser Akt, die Aufmerksamkeit. Und wenn die dermaßen säkularisiert und trivialisiert wird, jetzt wird es einfach nur unerträglich.
Dass die Menschen ihre ganze Aufmerksamkeit, ihre ganze Empfindsamkeit und so auch ihre Seele den Maschinen und Computern opfern, davor hat Alois Haas Angst. Das habe nichts mehr mit jenem klassischen Lesen zu tun, das frei macht. Nein, zu befürchten sei gar eine neue Form von Analphabetismus.
Und zwar deswegen, weil die Flüchtigkeit und das Gebanntsein der Menschen durch diese Maschinen, das hat eine solche Selbstpreisgabe, die ich eigentlich nur noch mit mystischen Bewegungen vergleichen kann, da geschieht etwas schier nicht mehr Rückführbares. Ich hoffe natürlich, dass da mal eine Revolution geschieht und diese Maschinen zertrümmert werden. Oder ich möchte nicht Epiphänomen einer maschinenbelebten Existenzform im Kosmos sein. Das ist etwas Unausstehliches als Gedanke.
Die mittelalterliche Mystik, insbesondere die des unorthodoxen Dominikanermönchs Eckhart von Hochheim, sie begleitet Alois Haas schon sein Leseleben lang. Erstmals begegnete er Meister Eckharts Schriften als Gymnasiast.
Als ich in der Klosterschule in Engelberg war, da hat unser Deutschlehrer, der hat die Säusehandschrift in die Schule mitgebracht und hat uns gezeigt. Und da kam sicherlich Meister Eckhart und der ganze Bereich der deutschen Mystik grundlegend schon zur Sprache.
Eine Begegnung, die bis heute Früchte trägt. Gerade eben erst ist ein neues Gesprächbuch mit Alois Haas über Meister Eckhart erschienen.
Für mich ist er eigentlich immer klar gewesen als einer, der in einer völlig authentischen Art und Weise christliche Werte erfahren, experimentiert und erlebt hat und diese auch in einer Sprache, der Neuheitscharakter absolut wunderbar ist.
Mit Meister Eckhart, dem christlichen Mystiker von der Schwelle vom 13. ins 14. Jahrhundert, mit seiner Habilitation über Eckhart im Gepäck, erlebte Haas Ende der 60er Jahre erstaunliche Begegnungen. Er traf auf eine internationale Forschungsgemeinde mit heute leicht irritierenden Hobbys.
Als ich 1969 nach Kanada kam, in eine sehr aufgebrochene Situation, politisch vor allem auch, denken Sie daran, da waren die großen Aufstände gegen den Krieg in Vietnam, aber vor allem auch die sich akzentuierende Situation einer Art Drogenmystik an den kanadischen oder amerikanischen Universitäten. Da wurde sehr viel publiziert und da ist immer auch wieder der Name Eckhart gefallen. Vor allem gab es eine Mystikforschung, der ich in Kanada begegnete, nämlich einer empirisch ausgerichteten, wie sie von William James, Vielfalt der religiösen Erfahrung, oder von Maurice Buke, einem kanadischen Arzt, der schier gleichzeitig mit William James ein Buch über Cosmic Consciousness, kosmisches Bewusstsein, einer Art nicht religiös gebundenen Mystik, also einer kosmisch eingestellten Mystik. Und man musste nun plötzlich Meister Eckhart als Christ im Kontext dieser sehr stark kosmisch geprägten Mystik in Anführungszeichen, wie die Drogenbenutzer glaubten, erfahren zu können.
Meister Eckhart also als Vordenker zeitgenössischer Mystik, einer Spiritualität, die sich auch in der Begegnung mit Andersglaubenden nicht zu fürchten braucht.
Eckhart, einer, der zwar christlich, aber als Christ jene Offenheit, die ich eigentlich von einem Christen absolut verlangen würde, gehabt hat.
Denn Meister Eckhart waren die jüdische und die muslimische Ethik wohl vertraut. Zudem entdeckte er die sogenannte heidnische Philosophie der Griechen neu, besonders den Neuplatonismus. Für den treuen Katholiken Alois Haas ist dieser Eckhart aus dem Mittelalter ein christlicher Lehrmeister für Offenheit.
Er zeigt, dass man als Christ überhaupt keine Scheuklappen zu haben braucht, mit anderen Religionen zu kontaktieren. Das habe ich dann vor allem auch in Indien kennengelernt, christliche Benediktinermönche, die als Sadhus gelebt haben und solche Dinge, das ist alles gar nicht so problematisch.
Und so hat auch Alois Haas dank Meister Eckhart die Scheuklappen abgelegt und ließ sich die Augen öffnen für die eigene religiöse Erfahrung.
Dahinter steht für mich eine relativ späte Erkenntnis, nämlich dass Christentum eben nicht sein darf, eine Anhäufung dogmatischer Sätze, ein Satzglauben, wie das Buber genannt hat, sondern dass Christentum ganz direkt zurückbezogen werden muss auf diese Persönlichkeit Jesu und hier eigentlich empirisch oder sagen wir mal induktiv wahrnehmen muss, was christliches Leben bedeutet. Nicht deduktiv, ich habe x Glaubensvorstellungen, die ich dann auswendig lerne und von daher mir mein Leben zu gestalten versuche. Und diese Wendung in der Orientierung eben eines biografischen Lebens des Gründers, das ist mir hier eigentlich bei Eckhart sehr zentral aufgegangen.
Darum funktioniert diese Mystik auch fast losgelöst von kirchlichen Institutionen und bleibt auch deren Autoritäten entzogen. Das ging Meister Eckharts Zeitgenossen eindeutig zu weit. Die damaligen kirchlichen Autoritäten verurteilten einzelne Sätze Eckharts als heretisch, als ketzerisch. Ein Makel, der den Dominikanermönch bis heute verfolgt. Dabei zitieren ihn die letzten Päpste alle selbst. Doch eine vollständige Rehabilitierung steht nach bald 700 Jahren immer noch aus. Experten wie Alois Haas arbeiten daran. Haas saß von 1984 an in einer internationalen Eckhart-Kommission.
Wir wollten und unser Ziel mitsamt dem Dominikanerorden war, dass man Meister Eckhart von dieser etwas törichten Verurteilung rehabilitiert und ihn zur Kenntnis nimmt als einen ganz großen, außerordentlichen Kirchenvater der katholischen Kirche. Aber das ist uns bis heute nicht gelungen.
Schade, so findet Alois Haas und kritisiert die Orthodoxiebildung in allen Konfessionen, egal ob nun römisch oder protestantisch. Ein einengendes Lehramt, das abstraft oder sich abkapselt von den Laien, hält er für wenig zielführend.
Im Grunde ist das etwas, das das Christentum gar nicht braucht und gar nicht haben dürfte, würde ich sagen, sondern auch die Art von einer Priesterherrschaft, das muss man hinterfragen, ob das sinnvoll ist, eine Klerikerschaft, wobei das eine unsägliche Attraktion natürlich auch weltlich hat. Man sieht das heute in Universitäten, die sich bezeichnen, wie die Kleriker sich immer schon bezeichnet haben. Die wollen Exzellenzen sein, die machen Exzellenzclusters. Also wir sehen eine Klerikalisierung plötzlich in säkularen Bereichen, wo man das nie für wahr gehalten hätte. Im Bankwesen, in den Politikerkreisen und so fort. Überall, wo sich Elitebildungen ergeben, das ist eine reine, für mich außerordentlich dümmliche Entwicklung, die hier stattfindet.
Denn ein wahrhaft christliches Leben, nach Meister Eckhart, das könne jeder und jede führen. Auch außerhalb von Priesterkaste und Exzellenzclustern. Mönchsein in Eckharts Tradition sei recht verstanden, also alles andere als ein Sonderleben.
Ich würde halt sagen, wie Panika, mein alter Freund, der noch nicht so lange verstorben ist, dass jeder, der lebt, irgendwo Mönch ist. Das ist etwas fade Trennung, die wir uns gewöhnt haben, natürlich kirchengeschichtlich und auch durch die Aufklärung, dass man dieses Mönchsleben so abseits stellt. Das ist ein höchst menschlich und auch sehr ordinäres Leben, weil es vor allem ja bezogen ist auf die irdischen Wirklichkeiten mehr als die meisten Leute, die heute irgend in den bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens tätig sind, die keine Ahnung mehr haben, wie man lebt, wenn man sich eigene Wärme erzeugen muss oder Essen zubereiten muss oder waschen muss oder was weiß ich.
Und Alois Haas erinnert an das emanzipatorische Potenzial des christlichen Mönchtums, weil es nämlich alle Klassenunterschiede einzuebnen vermochte.
Reiche Leute konnten sich Theoria leisten, Beschauung, Contemplatio leisten. Arme konnten in einer Sklavenhaltergesellschaft nur arbeiten, waren also Praktikoi, die mussten arbeiten und sonst überhaupt nichts und wurden so missbraucht. Das Mönchtum hat den Dreh gefunden, gleichzeitig zu verpflichten auf Arbeit. Das ist zen-buddhistisch so, das ist aber auch christlich so, beide haben das vertreten. Er muss aber auch eben kontemplativ sein. Und die Contemplatio ist die Abstraktion von allem, was ist, im Sinn eines Trainings, absolut denken und sein zu können oder im Absoluten sein zu können. Es geht um die Radikalisierung der Existenz, nicht unter Ausschluss der Bedingtheit der Existenz von der Materie. Das scheint mir ganz wichtig. Und diese Erdung des Christlichen ist natürlich ganz entscheidend.
Sempre libera la seconda.
ein geerdetes christliches Leben, ohne Ansehen des Standes, ja, und auch ohne Ansehen des Geschlechts. Darum predigte Meister Eckhart Ende des 13. Jahrhunderts ganz neu in der Volkssprache Deutsch. Also so, dass ihn jeder und jede verstand. Auch damit löste der Dominikanermönch eine europaweite Dynamik aus, besonders unter Frauen. Eckhart lehrte Nonnen und unterstützte die mittelalterliche Frauenbewegung der Beginen. Professor Haas wird leidenschaftlich.
Und als dann die Beginen sich in der werdenden Stadtkultur auch anschlossen an die Bewegung Stadtluft macht frei und sich Gelübde auf Zeit verschrieben und nicht etwa auf Ewigkeit und sich eine ökonomische Existenz erarbeiteten, die ihnen erlaubte, auch ökonomisch selbstständig zu sein, geschah etwas Unerhörtes. Erstens, sie propagierten die Volkssprache, gewissermaßen gesamteuropäisch, denn sie zwangen die Kleriker, ihr vornehmes Latein etwas zurückzunehmen und mit den Leuten und den Frauen eben Deutsch zu reden, das eine verachtete Sprache war. Der Karl der Fünfte, der hat nur mit seinem Pferd Deutsch gesprochen. Deutsch war also sehr verachtet, aber das konnte nun nicht mehr hintergangen werden, sondern es wurde ein Medium, das die Frauen haben wollten, weil sie nicht anders als so wie in der Schnabel gewachsen war, eben sich verständigen wollten. Es war fatal, dass dann die Zünfte hier nicht mitgespielt haben und sie abgewiesen haben und sie gewissermaßen in Verschiss brachten, indem sie schlecht über diese Frauen redeten.
Frauenförderung, das ist ja auch heute noch aktuell, zumal an der Universität. Bei Alois Haas in Zürich haben auffallend viele, auffallend kluge Frauen doktoriert und assistiert. Davon haben mir einige Radiokolleginnen in Bewunderung erzählt. Bei Professor Haas seien sie fachlich gefördert und sachlich beurteilt worden. Im Gegensatz zu manch anderen professoralen Narzissten sei es dem Haas immer um die Sache gegangen. Seinen Assistentinnen überließ er gelegentlich sogar seinen Katheder. Er selbst ist überrascht, als ich ihn darauf anspreche. Das sei doch einfach selbstverständlich gewesen.
Es ergab sich eigentlich von selber. Ich habe weniger Männer gehabt als Assistentin und das ist schon ein Signal, dass das tatsächlich so war, dass der Zustrom von klugen Frauen in der Germanistik jetzt und dann vor allem auch in meinem älteren Fach sicher mehrheitlich waren. Bin mit Frauen immer gut ausgekommen und also ich musste nicht speziell mich anstrengen.
Womit wir zur zweiten Entspannungs-Lieblingsmusik von Professor Emeritus Haas kommen, dem klassischen New Orleans Jazz. Sie hören die Sendung Kontext, heute mit einem Geburtstagsständchen für den Schweizer Germanisten Alois Haas. Übermorgen wird er 80. Sein langes Leben lang haben ihn die Schriften Meister Eckharts begleitet, Texte, die Haas aus dem Mittelhochdeutschen und Lateinischen übersetzte. Und ich finde, Alois Haas hat im Meister Eckhart ein alter Ego, auch wenn er das selbst in seiner Bescheidenheit nie so sagen würde. Auch, dass er mit 80 noch so viel arbeitet und publiziert, empfindet er nicht als Leistung, sondern als Glück.
Es ist die einzig vergnügliche Existenz, die ich mir vorstellen kann, dass man in Contemplatione activus ist.
Auf ein weiteres Thema von Alois Haas haben mich seine ehemaligen Studentinnen hingewiesen. Er habe jeweils so freudig fasziniert von den 7 Todsünden gesprochen.
Ja, das gehört zu meinem katholischen Background.
Tatsächlich geben die Todsünden attraktivere Sujets für die Kunstgeschichte ab als die süßen Engelein. Aber es steckt freilich noch mehr dahinter.
Eine Kultur wie die mittelalterliche, jetzt mal ganz pauschal gesprochen, in der im Jahr ein Drittel der Zeit Ferien oder Festzeit war. Man kann das auch als Strategie einer schlauen Priesterkirche bezeichnen, Fasnacht und so, also die Zeit des Satan. Also dieser Wechsel von lasst uns fressen, saufen, lachen, lasst den Bauch zum Gott uns machen, denn morgen sind wir alle tot. Das hat etwas Attraktives, das muss man einfach wissen, dass das eine gewisse Lust bedeutet, die einen emanzipatorischen Sinn hat für Augenblicke. Und dann wieder die Asche aufs Haupt, das hat mir eigentlich immer außerordentlich imponiert.
So langsam wird mir klar, wie Alois Haas seine Studierenden faszinierte. Er hat einfach das Talent, diese mittelalterliche Welt und Befindlichkeit zu verlebendigen. Denn wer macht sich schon immer bewusst, dass die mittelalterliche Gesellschaft eine jugendliche war?
Das sind Kulturen, die eben nicht geführt werden wie unsere von Greisen, Leuten, die irgend 70 aufwärts Völkerschaften regieren, sondern es sind ja weitgehend junge Regenten gewesen, manchmal schon mit 12 oder so, die unsäglich Dummes gemacht haben, aber eben auch sehr viel Impulsives. Sind ganz andere Kulturen gewesen als unsere darin, dass sie Fest, Lachen und Weinen sehr viel näher beisammen hatten.
Alois Maria Haas ist einer der ganz wenigen Nicht-Theologen heute, die sich auf derart hohem Niveau mit christlicher Theologie auseinandersetzen. Er ist ein Germanist, der christliche Tradition von innen her zu beleuchten versteht und sie darüber hinaus in unserer teils säkularen, teils multireligiösen Gegenwart zum Leuchten bringt. Das kann mitunter, so wie zum Eingang dieser Kontextsendung, in kulturkritische, ja kulturpessimistische Töne münden, die uns etwa einen neuen Analphabetismus prophezeien. Aber hat er da wirklich so Unrecht? Hören wir vor lauter Klingeltönen, Spots und Klicks noch die Stimme unseres Gegenübers? Oder sehen wir vor die unendliche Auswahl vermeintlicher Sinnangebote gestellt noch den Wald vor lauter Bäumen?
Eckhart würde sagen, da ist alles Konzentrierung auf dies und das. Es ist eine Verzettelung des Menschen ins Viele. Er muss sich auf das eine konzentrieren. Und das eine, das ist eben Deus Internus, der mir innerliche Gott, der mir innerlicher ist als ich mir selber. Das heißt, es ist ein Perspektivenwechsel und ob das gelingt, meistens eben nicht. Wir denken laufend heute in funktionalen Zusammenhängen. Wir kommen da schier nicht mehr raus. Und Eckhart ist einer, der überhaupt nicht funktional denkt. Ich kann nur sagen, Gott in mir, der bringt das Richtige. Und das ist eine Wendung, die natürlich unerhört schwierig zu machen ist. Das ist ganz klar. Es ist ein Sprung, wie die Philosophie liebt, ein qualitativer Sprung.
Glauben Sie, dass Ihnen das gelungen ist, Alois Haas in Ihrem Leben so zu leben?
Das wäre schon arrogant, sowas überhaupt zu überlegen. Natürlich nicht, aber man kann vertrauen, dass etwas gelingt hin und wieder und häufig natürlich nicht. Aber das ist nicht ein Gedanke, der mich wiederum beschäftigen muss. Da habe ich vielleicht wieder etwas Gottvertrauen. Das liegt ja nicht bei mir.
Das war Kontext. Judith Wipfler bedankt sich fürs Zuhören und bei Alois Maria Haas für das Gespräch. Diese Sendung können Sie jederzeit nochmal hören, abrufbar auf srf.ch. Das neue Gesprächbuch, das Alois Haas zusammen mit dem Journalisten Thomas Binotto herausgebracht hat, heißt »Meister Eckhart, der Gottsucher, aus der Ewigkeit ins Jetzt«. Es ist im Kreuz Verlag erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.